Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola a todos, hier ist Nils Kern von Real Total. Die spannendste Liga seit der Saison 2009/10 geht auf ihre Zielgerade zu. Vor 11 Jahren war es das letzte Mal, dass am vorletzten Spieltag noch kein Absteiger und auch noch kein Meister feststanden. Jetzt steht immer noch kein Meister fest, aber immerhin schon ein Absteiger. Trotzdem ist noch vieles offen, viele Entscheidungen stehen noch aus in La Liga. Also Alex und ich freuen uns auf einen weiteren spannenden Spieltag, auch wenn du, Alex, nicht mehr so viel damit zu tun hast.
Ja, servus Nils, hi. Tatsächlich, der FC Barcelona hat gar nichts mehr mit gar nichts zu tun. Denn auch der Abstiegskampf betreffend Eibar ist entschieden. Eibar ist gestern abgestiegen, sprich auch das letzte Spiel zwischen Eibar und Barca hat weder ganz oben noch ganz unten irgendwelche Auswirkungen. Also Barca hat sich quasi aus der Saison vorzeitig verabschiedet, wenn man so möchte.
Ja, vorzeitig verabschiedet. Vielleicht verabschiedet sich dann am nächsten Samstag. Der Spieltag wurde nochmal umgelegt. Auch Ronald Koeman, das ist heute ein großes Thema in unserer neuen Folge. Natürlich geht es auch bei Real auf der Trainerposition. Gibt es so ein paar Meldungen. Dazu kamen auch ein paar Fragen von euch. Leander, Sinan, Mohammed, Aurelia haben uns geschrieben. Natürlich haben noch viele mehr geschrieben wegen unserer Sonderfolge. Die wollen wir jetzt unter der Woche mal aufnehmen. Vielleicht Mittwoch oder so. Da könnt ihr gespannt sein. Kommt unsere Patreon-Exklusiv. Folge. Wir haben auch entsprechend schon ein paar neue Patreons bekommen. Der Triak und der Maurice S., die haben sich angemeldet. Bei Maurice weiß ich, der ist Madridista, beim Triak noch nicht. Der muss uns noch antworten. Und noch Nachtrag von unseren letzten neuen Patreons, Patrick und Hannes. Hannes ist Barca-Fan und auch cool, Patrick ist mal Atletico-Fan. Da haben wir jetzt, glaube ich, noch gar keinen mehr so richtig
in der Liste. Das freut mich tatsächlich. Endlich mal nicht nur Madridistas und Cooles, sondern mal wieder ein Rochi Blanco. Wir hatten ja eh schon einen. Leo Kandolf hat sich aber wieder verabschiedet. Ja. Ist nicht mehr Supporter. Schade, schade. Aber immer cool. Also wir freuen uns natürlich wirklich immer, wenn besonders Fans anderer Vereine da ein bisschen mitmischen. Ne? Dass das Ganze etwas bunter wird und nicht nur weiß und blau-rot.
Auf jeden Fall, da gibt es nicht so viele. Wir haben einen Valencia-Fan, das ist der Christoph Schmode. Der Nicolas Wienand ist mit Real Sociedad ein bisschen verbandelt. Natürlich der Klassiker Christian mit CE Europa und Rayo Vallecano. Also es gibt schon so ein paar exotische, viele Eintracht-Frankfurt-Fans komischerweise auch. Aber ja, das macht's bunter, darüber freuen wir uns. Und ja, es wird eigentlich auch mal Zeit, dass vom wahrscheinlich kommenden Meister noch ein paar Patreons dazukommen.
Richtig.
Schön, dass ihr alle da seid.
Wo sind die Colchoneros? Die Colchonero-Fahne muss ein bisschen größer geweht. Wie nennt man das? Die Colchonero-Fahne muss man in den Wind halten, denn vielleicht werden sie nächste Woche Meister. Also es ist angebracht, dass hier ein paar Atletico-Fans auftauchen und hier ein bisschen Wirbel machen, ja?
Vielleicht, wahrscheinlich, darüber werden wir auch noch reden, was dann noch im Titelkampf möglich ist. Wir fangen mal an mit so ein bisschen überschaubaren Spielen, oder was heißt überschaubar? Es ging ja eigentlich ganz gut zur Sache. Fangen wir mal an mit Villarreal gegen Sevilla. Einerseits positive Nachricht. Villarreal war jetzt eins von den beiden Stadien, wo die Fans endlich zurückgekehrt sind in der Region, eben niedrige Inzidenzen. Darum waren jetzt, ich glaube, 30%ige Auslastung oder so war erlaubt. Ja, und die haben dann gleich mal ein kleines Party das so gesehen. 4-0 gewonnen.
Ja, hätte ich nicht gedacht. Zeigt mal wieder auf, dass Villarreal schon eine unglaubliche Angriffsstärke hat, wenn es läuft. Aber es läuft halt nicht immer so oft. Ja, es gab ein bisschen zu viele Unentschieden, 13 an der Zahl, deswegen sind sie aktuell nur Siebter. Aber sie haben eben aufgezeigt, wenn sie ihren Mojo haben nach vorne, können sie wirklich schon auch jeden Gegner mächtig Ärger machen. Und das ist ja deswegen interessant, weil es am letzten Spieltag gegen Real Madrid geht. Da müssen wir mal gucken, wie sehr Bock da Villarreal hat, denn die spielen ja daraufhin dann das Europa League-Finale.
Wurde jetzt aus Villarreal-Sicht noch zum Glück verschoben. Es war ja erst Sonntag, der letzte Spieltag, jetzt ist es Samstag, sprich, sie haben einen Tag mehr Pause für dann das Finale am 26. Mai. Ja, die Partie gegen Sevilla war lustig. Eigentlich war Sevilla auch ganz gut drauf, hatte am Ende sogar mehr Abschlüsse. Suso und De Jong da am Anfang ein bisschen Chancen vergeben. Am Ende gab es dann noch Platzverweise, auch ein bisschen noch Rakitic-Fehlpass, den dann Moreno ausgenutzt hat. Diego Carlos gelb-rot gesehen eben. Also da war Villarreal in dem dem Fall die abgezocktere Mannschaft, hatte eben dann auch angespornt von den Fans gleich mal einen Hattrick ausgepackt. Carlos Bacca war es, der war da zur Stelle. Also das konnte sich sehen lassen. 4-0 haben wir ja auch noch nicht so oft in dieser Saison gesehen. Irgendwie jetzt, wo ja, Mannschaften durch sind, Sevilla, für die ging es ja um nicht mehr viel oder um gar nichts mehr. Ja, und Villarreal hatte da eben noch, muss noch kämpfen um irgendwie Platz 6 oder Platz 5. War da ein bisschen motivierter und ein bisschen genauer auch bei den Abschlüssen.
Ja, tatsächlich, weil sie gewinnen müssen, um in die Europa League zu kommen. Denn ganz kuriose Regelung, Villarreal, wenn sie natürlich die Europa League gewinnen im Finale gegen Manchester United, dann spielen sie sogar in der Champions League. Mhm. Wenn sie aber dieses Spiel nicht gewinnen sollten, dann spielen sie in dem Wettbewerb, auf dem sie am Ende auf dem Platz in La Liga stehen, sprich aktuell Siebter, dann würden sie in die Conference kommen. Mhm. Und die Regelung ist so, der Platz, auf dem Villarreal steht, fällt dann weg für La Liga, für Spanien, sofern Villarreal das Finale gewinnen sollte. Sprich, wird Villarreal Sechster und gewinnt das Finale, hat Spanien einen Europa-League-Teilnehmer weniger und wenn sie Siebter werden, keinen Conference-Teilnehmer. Mhm. Also für Villarreal gesprochen, wenn sie natürlich ihr Finale nicht gewinnen, wollen sie natürlich Fünfter oder Sechster werden, weil in die Conference League will man ja eher nicht. Du willst natürlich in der Europa League spielen. Sprich, im letzten Spiel gegen Real Madrid sollte Villarreal möglichst gewinnen.
Ja.
Sonst droht die Euro, die Conference League eben.
Ja, außer sie gewinnen gegen United. Ja, das ist fast schade, dass Villarreal nicht Achter wird und sonst hätte Celta Vigo jetzt noch Siebter werden können. Dann hätte es eben im Falle eines Europa-League-Siegs 8 Europapokal-Teilnehmer gegeben.
Genau.
So werden es sicher nur 7.
Ja. Ja,
spannend, diese Regeln.
Ja, so ist es, ja. Also auf jeden Fall für Real Madrid, um das kurz abzuschließen. Ich hätte gedacht, vor ein, zwei Wochen, das wird eher ein leichtes Spiel. Aber dadurch, dass Villarreal jetzt eben nur Siebter ist und die können sich ja nicht darauf verlassen, dass Real Sociedad und Betis ihre Spiele nicht gewinnen, sprich, die müssen Vollgas gegen Real Madrid geben und ihr Spiel gewinnen und dann hoffen, dass die anderen beiden ausrutschen oder einer der anderen beiden ausrutschen. Sonst droht, wie gesagt, die Conference League und ich glaube nicht, dass die Mannschaft darauf Bock hat. Denn Finale gegen Manchester United bist du halt einfach der Außenseiter. Ne? Also damit kannst du ja nicht rechnen, dass du das Ding unbedingt gewinnen wirst. Von daher muss ein Sieg her in La Liga am nächsten Spieltag.
Ja, das liegt eben auch daran, dass Real Sociedad und Betis eben auch ganz gut drauf sind. Die haben jetzt auch gewonnen am vorletzten Spieltag bei Betis. Die hatten Huesca zu Gast. Da ist lange nicht viel passiert. Das sah eher nach einer Nullnummer aus, weil beide Mannschaften nicht viel riskiert haben. Am Ende war es dann ja ein Elfmeter, der die Partie entschieden hat. Borja Iglesias wurde da ein bisschen berührt.
Ein bisschen berührt, so wollte ich es auch sagen. Ja. Also so viel konnte ich da auch nicht erkennen.
Ich glaube, er hat vorher den Ball getroffen, dann ist halt irgendwie noch der andere Schuh an seine Ferse gekommen, aber
schmeichelhaft, ne, kann man schon sagen. Also big win natürlich für Betis. Bitter für Huesca, denn auch die brauchen jeden Punkt da unten. Ja, und in dem Fall sogar bitter für Villarreal, denn sonst wären die eben schon auf dem sechsten Platz, so nur Siebter. Also so ein schmeichelhafter oder softer Elfmeter kann schon hat natürlich einige Auswirkungen oben wie unten in der Tabelle. Da sieht man mal, ne, wie eng das alles zugeht.
Ja, schon kurios. Wir hatten ja noch gesagt, am nächsten Spieltag kommt es dann zum Showdown zwischen Celta und Betis. Jetzt ist Celta natürlich raus aus den Europapokal-Kämpfen. Also Betis kann da in Vigo alles klar machen. Auch da wird es übrigens Fans geben. Aber ja, es bleibt spannend, denn auch Real Sociedad hat sich da nicht groß bitten lassen. Früh losgelegt gegen Real Valladolid, schicker Doppelpack von Alexander Isak. Schnell, da gab es dann auch noch einen Foul an Isak im Strafraum. Januzaj hat verwandelt und David Silva noch ein bisschen getänzelt im Strafraum. Dann einfach mal das Leder aus Spitzenwinkel, kurzer Distanz unter die Latte genagelt. Also da gab es einen verdienten 4-1-Sieg für Real Sociedad.
Jo. Und die haben jetzt Platz 5, einen Punkt mehr als die Konkurrenz. Übrigens Betis und Villarreal sind punktgleich. Dann gilt natürlich der direkte Vergleich für diejenigen, die das nicht wissen, die sich wundern, warum ist Betis mit Torverhältnis minus 1 vor Villarreal mit plus 17, obwohl die punktgleich sind? Ja, weil Betis eben den direkten Vergleich gewonnen hat. Der zählt eben am Ende. Sprich, Villarreal muss gegen Real Madrid gewinnen, hoffen oder zumindest mehr Punkte holen als Betis. So ist die einfache Rechnung. Und wenn natürlich alle drei am Ende punktgleich sind, dann wird ein kleiner Dreiervergleich gebildet. Ne? Dann guckt man die Ergebnisse gegeneinander. Aha. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer gerade vorne ist. Also wie gesagt, Betis hat gegen Villarreal den direkten Vergleich gewonnen, aber alle drei habe ich jetzt nicht auskalkuliert. Also es kann schon am letzten Spieltag wirklich sehr, sehr eng werden. Also es ist ja schon eng, aber es kann wirklich brutal eng werden. sodass dann komplette Punktgleichheit herrscht.
Ein Punkt zwischen drei Teams, schon spannend. Real Sociedad muss am Samstag zu Osasuna, für die geht es ja um nichts mehr. Betis, wie gesagt, ist in Vigo und Villarreal eben in Madrid. Also da weiter Spannung um die Europa-League-Plätze, auch wenn sich jetzt Celta Vigo da aus dem Rennen verabschiedet hat. Ja, zum Europa-League-Rennen haben wir dann nichts mehr.
Nee. Erstmal, ne? Champions League ist ja quasi auch, ja, schon seit, keine Ahnung, 15 Spieltagen entschieden. Und das ist schon kurios, ne? Was für eine riesige Lücke da klafft zwischen Sevilla mit 74 Punkten und Real Sociedad dem fünften mit 59. Mhm. Also es ist ja wirklich ein Klassenunterschied, ne? Die Big Four da oben und dann der Rest da unten so ein bisschen. Das, ja, fast schon ein bisschen schade, ne? Normalerweise ist es ja auch immer hinten raus spannend, wer wird Vierter oder so, aber das haben wir halt in diesem Jahr gar nicht, weil die Top 4 da oben so stark waren. Die haben ja auch reichlich Punkte gelassen, aber halt einfach, ja, wesentlich besser als die anderen Verfolger.
Das ist es, das hat es ja trotzdem so spannend gemacht, deswegen war es ja irgendwie vor ein, zwei Spieltagen hatte Sevilla auch noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft. Also die haben sich beide, alle vier, nicht so viel genommen, irgendwie auch alle irgendwie ihre 12, 13, 14 Spiele nicht gewonnen, nur 23 beziehungsweise 25 Siege. Das ist schon eine überschaubare Saison von allen Vieren eigentlich, aber das hat es dann schon auch irgendwo spannend gemacht und irgendwo muss ja dann eine kleine Lücke klaffen zu den dahinterliegenden und ich glaube, Real Sociedad Betis wären alle froh, auch über Europa League. Da merkt man dann schon noch einen kleinen Unterschied zu Sevilla, Barca und Co.
Ja.
Ja, wir gucken mal eher jetzt Richtung nach unten. Abstiegskampf. Es ist ja eigentlich nicht so viel passiert. Es gab auch nur einen Positionswechsel so richtig. Eben Elche und Valladolid haben in der Abstiegszone Plätze getauscht und Eibar ist jetzt dann auch mathematisch durch, auch wenn das La Liga, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden hat. Die hatten ja erst das Spiel, den letzten Spieltag von Eibar gegen Barca vorverlegt als Einzelspiel, Einzelvermarktung, weil es um nichts mehr ging. Ja, dann haben sie es doch wieder zurückgeschoben auf den großen Block mit den anderen wichtigen Partien. Aber eigentlich ist ja Eibar jetzt mathematisch schon weg, oder?
Ja, Eibar ist abgestiegen. Sie haben es auch selbst schon getweetet. Liegt daran, dass sie den direkten Vergleich, beide direkten Vergleiche gegen Huesca und Elche verloren haben. Und wenn die beiden verlieren und Eibar gegen Barcelona gewinnt, können sie eben nur noch auf 33 Punkte kommen, so viele wie Huesca und Elche. Und es zählt eben der direkte Vergleich. Also dementsprechend ist Eibar rechnerisch, mathematisch fix abgestiegen. Der Verein hat es mitgeteilt. Warum La Liga jetzt natürlich dieses wertlose Spiel zwischen Barca und Eibar am letzten Spieltag nicht extra vermarktet, wie sie es normalerweise tun und wie sie es ja zwischenzeitlich getan haben. Ja. Es war ja, weiß ich nicht, 3 Stunden lang auf Samstag 16:15 vorgezogen worden. Also erst waren die Spiele ja auf Sonntag komplett terminiert, so wie gestern, ne? Kompletter Block, alles Sonntag. Und dann ist es typisch La Liga, dass sie dann gucken, bei welchen Spielen geht es um gar nichts mehr und das machen sie dann salamimäßig, ne? 1:12, mal 1:16, 1:18 am Samstag. Und so kam es auch und ich habe auch damit gerechnet, dass es so bleibt. Aber ja, sie haben es wieder jetzt alles auf Samstag in einen riesigen Block. Es würde mich nicht wundern, wenn sie das nochmal ändert, dann zum, ich glaube, 4. Mal. Aber Barca hat das auch schon selbst getweetet oder publiziert, dass es, ja, dass das die Anstoßzeit ist. Also Samstag, was, 18 Uhr, ne, glaube ich. Oder,
18 Uhr, ja.
Ja. Aber ja, es geht um nichts mehr in dem Spiel. Eibar abgestiegen. Barca kann nicht mehr Meister werden, auch nicht aus der Champions League rutschen. Also sprich, da geht es ja wirklich um nichts mehr. Außer, ob Barca Dritter oder Vierter wird. Und Achtung.
Ja, gut.
Für Barca spannend. Seit 2007 übrigens war Barca nicht mehr schlechter als Rang 2. Und jetzt erstmal seit 2007 werden sie nur Dritter oder eben sogar Vierter.
Ich wurde ja vor der Saison noch ausgelacht, als ich Barca auf Platz 4 getippt habe.
Ja.
Ist theoretisch noch möglich.
Absolut möglich. Ja, und vor allem sehr gut, also 2 Punkte hin oder her, ne? Das war ja trotzdem mutig getippt und alles andere als schlecht. Ich weiß gar nicht, hatte ich sie Dritter oder Zweiter? Zweiter, glaube ich, ne?
Dritter meine ich sogar. Ich glaube, du hattest weiß Real Atletico. Nee, Real Barca Atletico.
Ich hatte Real als Meister, glaube ich, ne?
Ja.
Dann Barca. Naja, kann ja noch passieren. Also wir können ja beide noch richtig liegen, ne?
Kann.
Alles möglich.
Ja, zurück zu Eibar. Es ist schade, wir müssen uns verabschieden. Sie sind ja 2014 zum ersten Mal überhaupt in La Liga aufgestiegen, hatten dann ein bisschen Glück. Wie war das? Elche hatte dann den Zwangsabstieg, obwohl Eibar auf dem Abstiegsplatz war, ich glaube 15, 16 die Saison. Ja. Also blieb Eibar da mit Glück in La Liga. Ja, seitdem sich aber wacker gehalten. Mendilibar ist ja nach Simeone der zweitdienstälteste Trainer in La Liga, also nur Simeone noch länger im Amt. Deswegen geht da auch ein bisschen Geschichte natürlich weg. Ist ja ein bisschen immer so der kleine gallische Club gewesen, irgendwie mit der kleinste Club, kleinste Stadt, kleinste Stadion, 7000 Plätze, kleinster Kader, ältester Kader auch. Aber jetzt irgendwie diese enge Saison mit engem Kalender, nochmal höherer Belastung, war dann zu viel wohl für das kleine Eibar. Schade.
Ja, aber knapp ist es natürlich trotzdem. Also sie haben sich ja in den letzten Wochen nochmal rangekämpft, da wichtige Spiele gewonnen. Also es sah ja eigentlich viel klarer aus, dass sie wirklich klar und chancenlos absteigen. Sie haben sich nochmal rangebissen, aber ja, im Endeffekt, es war ja, wenn man so will, eine Frage der Zeit. Ne? Der Verein hat ja wirklich über seinen Verhältnissen gelebt, sage ich mal. Also sprich, ne, mit diesem kleinen Etat und so wenig Geld, dass ich sowieso immer in der Liga halten ist, war ja ein bisschen ein Wunder, muss man ja schon sagen. Also nochmal 5000 Mann Start, ich glaube, was 20.000 Einwohnerstädtchen, irgendwie sowas. Mhm. Also brutal klein. Ich bin mal vorbeigefahren auf der Autobahn, auf dem Weg nach San Sebastian oder nach Bilbao, wo ich da unterwegs war. Du fährst an der Autobahn entlang und dann siehst du plötzlich, hey, Moment, das Stadion kenne ich doch aus dem Fernsehen. Also Fernsehen, du rechnest damit gar nicht. Dann siehst du wirklich 30 Sekunden, siehst du so ein Mini-Städtchen und das war schon wieder. Es ist wirklich einfach nur ein Dorf, nichts anderes. Ja. Und deswegen war das schon erstaunlich, dass sie sich da immer so lang in La Liga gehalten haben. Und ja, es ist ein natürliches Ende quasi. Aber kann ja sein, dass sie wieder zurückkommen, muss man abwarten.
Ne? Ja, kann sein. Ja, im Endeffekt war es der FC Valencia, der Eibar da den Todesstoß verpasst hat in Personen von Guedes und Soler, die jeweils an drei Toren beteiligt. Jeder hat einen Doppelpack erzielt, dem anderen noch eins aufgelegt. Also das war schon ganz schick. Da merkt man dann doch irgendwo Trainereffekt. Voho, der Feuerwehrmann in seinem 8. oder 9. Job bei Valencia, hat da jetzt das Minimalziel, Klassenziel erreicht. Da klettert man sogar jetzt noch auf Platz 13 vorbei an Levante, dem Stadtrivalen. Also Glückwunsch nach Valencia. Das war eine Chaos-Saison, aber da haben vielleicht auch, waren ja auch Fans im Stadion, vielleicht da auch nochmal so diese letzte Motivation gegeben, weswegen plötzlich auch ein Guedes wieder die schicken Tore macht und Soler nach so zwei Hereingaben jeweils direkt abgenommen. Auch irgendwie ganz schicke Türchen, kann man sich mal anschauen.
Absolut. So ein Highlight. Da haben sie endlich mal wieder gut gespielt, entsprechend ihres Talentes, denn sie haben ja nach wie vor auch trotz des Ausverkaufs im Sommer ja nach wie vor Talent, ne? Soler, Guedes, Gamero, Maxi Gomez, das sind schon gute Spieler, mit denen du eigentlich trotzdem nicht 13. werden solltest. Also irgendwie 11., 10., 9., 8. ist schon trotzdem mit der Mannschaft drin. Aber das Chaos um den Verein hat halt auch auf die Mannschaft übergefärbt oder abgefärbt. Das hat man einfach gemerkt, dass zu oft waren sie lustlos oder nicht motiviert oder was auch immer. Denn an solchen Tagen wie jetzt gegen Eibar siehst du ja schon, dass die Mannschaft gut Fußball spielen kann, und gegen Barca und Real hast du ja auch gesehen, die können schon wirklich auch mit den Top-Teams mithalten. Zwar nicht immer unbedingt über 90 Minuten, aber sie haben halt dieses spielerische Talent, aber sie haben es viel zu selten auf den Platz gebracht, warum auch immer.
Das ist es. Ja. Ich glaube, jetzt unter der Woche gab es auch mal wieder Proteste von Fans von Mestalla gegen Peter Lim und alles. Ja. Also es bleibt weiter unruhig und mal gucken, im Sommer gibt es wahrscheinlich noch mal ein paar Verkäufe, wenn dann irgendwie sogar ein Gaia gehen muss oder was oder so. Also die Zukunft ist weiter nicht rosig beim FC Valencia. Mal gucken, welcher Trainer sich das überhaupt antut.
Ja, stimmt, da kommt ein neuer der Saison. Ja. Da wird's, glaube ich, munter weitergehen. Weil was Lim macht, ist halt völlig unberechenbar. Also es kann sein, dass er wieder sagt, ich verkaufe die nächsten 3-4 Leistungsträger. Oder vielleicht verkauft er einen Club, vielleicht hat er keinen Bock mehr. Weiß der Geier, also es bleibt spannend. Weiß
der Geier sogar, der Kapitän.
Okay.
Du hast gesagt, Valencia hat die Kurve bekommen. Jetzt hat auch noch Alaves die Kurve bekommen. Also auch da das Minimalziel Klassenerhalt erreicht im Jahr ihrer besonderen Saison. Sie sind ja haben erst ihren 100. Geburtstag gefeiert. Auch da war es ein spektakuläres Partidazo noch gegen Granada. Früh 2-0 geführt, dann plötzlich 2-2 Ausgleich kassiert, aber am Ende dann doch noch zur Stelle gewesen. José Lu, schickes Türchen gemacht, auch Rioja mit Wucht die Entscheidung herbeigeführt. 4-2 gewonnen eben gegen Granada. Da hat man schon gesehen, gegen Real Madrid, die sind auch nicht mehr so 100% konzentriert. Und jetzt eben Javi Callejas Mission voll erfüllt.
Ja, Wahnsinn. Also wenn sich mal ein Trainerwechsel gelohnt hat, dann der von Abelardo zu Calleja, der einen herausragenden Job gemacht hat. 8 Spiele hat er gecoacht, 4 gewonnen, 3 unentschieden, nur ein einziges verloren. Mhm. Also hätte ich so nicht gedacht, dass er ein guter Coach war. Klar, hat man bei Villarreal gesehen. Ja. Ich glaube, der hat sich ja in die Euroleague gecoacht und wurde dann etwas überraschend ausgetauscht gegen Unai Emery. Also sprich, dass das kein schlechter Coach ist, war schon klar. Aber dass er sich so schnell und so überzeugend rettet, ne? Nochmal, nur 1 von 8 Spielen verloren und der Abelardo davor und Pablo Machin sah das ja ganz anders. Also es war ja fast schon eine tote Mannschaft und ein sicherer Absteiger. Also hätten die Abelardo behalten, die wären garantiert sicher abgestiegen. Das war wirklich trostlos. Ja. Und dann so den Turnaround zu schaffen. Grüße übrigens an Werder Bremen an der Stelle. Da seht ihr mal, was ihr machen könnt, wenn ihr rechtzeitig den Trainer entlasst und auch den richtigen Trainer findet und nicht einfach störrisch, ne, an eurem Coach festhaltet. Ja. Deportivo Alaves, macht's vor, es kann sich lohnen. Und zwar nicht unbedingt am letzten Spieltag natürlich. Es kann sich auch am letzten Spieltag noch lohnen. Aber ne, 8 Spieltage vor Schluss, richtigen Coach, der hat das Team gerettet. Hut ab. Ja. Alles richtig gemacht.
Hut ab dafür, genau. Bei Granada muss man sagen, die Saison wird jetzt dann eben auf Platz 10 oder 11 sogar abgeschlossen. Sie sind weiter die schlechteste Defensive in La Liga mit 65 Gegentoren. Also da hat, wir loben Martinez ja oft den Trainer, aber defensiv ist dann da doch noch ein bisschen Nachholbedarf. Jetzt wieder 4 Gegentore gegen Alaves, 4 schon gegen Real Madrid. Das ist ja auch nichts unbedingt Gewöhnliches in dieser Saison.
Das stimmt.
Also da hat er Verbesserungspotenzial noch, aber trotzdem ordentliche, gute Saison von Granada. Lange im Pokal dabei gewesen, lange in der Europa League zum ersten Mal überhaupt. Also historisch Granada.
Ja, absolut.
Ja, Kurve bekommen, da sind wir dabei. Da ist es jetzt auch bei einem anderen Club soweit gewesen. Wir hatten ja gesagt in unserer Vorschau, 6 Clubs können noch absteigen. Aber jetzt, wer war es, gerettet ist jetzt eben nicht nur Alaves, sondern auch der FC Getafe. Getafe hat es auch spannend gemacht gegen Levante, die haben zwischendurch mal wieder ausgeglichen, das kennt man ja vom FC Barcelona, die machen das wohl ganz gerne, zurückkommen nach einem Rückstand, aber die beiden Leihgaben, es hat am Ende doch funktioniert. Ja. Alenia und Kubo sind ja nicht unbedingt absolute Stammspieler, Alenia vielleicht noch ein bisschen eher als Kubo, er hat das 1-0 herbeigeführt, dann gab es den Ausgleich durch Melero, aber in der Schlussphase dann hat sich der eingewechselte Kubo einfach mal vom Strafraumrand ein Herz gefasst und schön in den Winkel, wie sagt man, Nike-schweißt.
Nike-schweißt, sagt man auf Fränkisch, ja. Die Winterneuzugänge haben spät aber eben doch gefruchtet. Der eine vom FC Barcelona, der andere von Real Madrid ausgeliehen. Ja, kommt ja eh nicht alle Tage vor, ne? Dass von den beiden Großclubs du 2 Spieler bekommst als kleiner Verein, der eben ja mittelmäßig oder im Abstiegskampf steckt.
Das kennt nur Atletico, Suárez, Llorente.
Ja, anderes Thema. Anderes Thema. aber wie gesagt, viel haben sie nicht zustande gebracht in der Saison. So wirklich gefruchtet haben sie eben nicht in dem Spiel eben schon. 1-0 Alenia, 2-1 Kubo, jetzt gerettet. Also die Tore zum richtigen, sehr späten, aber eben richtigen Zeitpunkt gemacht aus Sicht der Leihgaben. Übrigens, Kubo hat selbst gesagt, ich habe bei Villarreal, wo er in der ersten Saisonhälfte verliehen war, und bei Getafe sehr gelitten. Ja. Bei Alenia ist mir jetzt kein Zitat entgegengekommen, aber muss man abwarten, ne, ob die jetzt bleiben oder nicht. Also ich glaube, bei Getafe droht ein Umbruch, zumindest auf der Trainerposition. Ist jetzt nur so ein Gefühl, weil habe ich jetzt keine Reports heute oder so gelesen, aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Bordalas da im Sommer geht, gegangen wird oder den Hut nimmt oder man einfach sagt, ja hier, es reicht, mehr kannst du nicht holen und die Saison im Endeffekt mit einem blauen Auge davon gekommen.
Genau.
Der Abstieg wäre schon auch verdient gewesen, ich habe es in der letzten Folge gesagt. Ohne dieses Tor, ne, hätten sie nur 2 Punkte Vorsprung, dann hätten sie noch absteigen können. Also es war eine Einzelleistung, eine klasse Aktion von Kubo, der sie jetzt gerettet hat, aber ich kann mir vorstellen, dass es einen Cut gibt im Sommer.
Ja, ich glaube, er wäre gut beraten, da einzusehen. Er hat die Mannschaft gerade so gerettet. Man ist die schwächste Offensive, 28 Türchen nur, obwohl man eigentlich viele Abschlüsse hat, aber irgendwie geht einfach da wenig zusammen. Trotz auch Enes Ünal, Ankel Rodriguez und so weiter, ist die Mannschaft irgendwie hapert's an allen Ecken und Enden. Vielleicht ist auch ein bisschen so die Formel, der Code entschlüsselt von Atletico, mit dem man ja die Europa League auch ein bisschen aufgemischt hat. Ja, von Getafe, mit der man die Europa League auch aufgemischt hat. Also ich glaube, Bordalas ist ein guter Tipp von dir, wenn man sich da im Sommer trennt.
Ja, und man sieht ja bei Alaves, wir haben es angesprochen, oder auch bei Elche, es gibt ja schon gute Trainer auf dem Markt, oder gab, ne? Kalecha ist jetzt weg, Fran Escriba ist weg, aber ich glaube schon, dass Getafe da einen neuen Impuls benötigt und Ja, das machen, also wenn ich Retafe-Präsident wäre, würde ich sagen, wir brauchen einen neuen Impuls.
Ja,
ja, schauen wir mal.
Ja. Kubo wollte ich noch drauf eingehen, der ist jetzt, steht jetzt bei, wie waren das, 16 Einsätzen für Retafe, bei Villarreal waren es mehr, gut, damals auch noch Europa League, aber bei Retafe kommt er dann schon ein bisschen länger zum Einsatz, es war jetzt aber auch sein erstes Tor für Retafe, dazu kommt er nur noch eine richtige Vorlage, also es ist schon auch sehr überschaubar, da kann man jetzt auch nicht sagen, er hat da immer Pech, ich würde sagen, in einem, er hat sich ja bei Mallorca letzte Saison ganz gut eingefunden, auch akklimatisiert, war integriert, weil der Kader vielleicht nicht so den ganz großen Konkurrenzkampf hast,
ja.
Bietet. Wenn du aber in Villarreal bist und dann mit einem Bakker konkurrieren musst und so weiter, jetzt auch Retafe eigentlich mit Enes Ünal, Anke Rodriguez und so weiter, Alenia theoretisch, da ist er vielleicht noch ein bisschen zu soft, zu schüchtern, zu auch höflich, ist auch auf dem Platz nicht immer so, dass, ja, ich merke in ihm noch nicht so das Feuer, dass er sich ständig anbietet und irgendwie kämpft und jetzt, das war jetzt mal seine Einzelaktion, aber das war dann eben auch das einzige Mal in dieser Rückrunde, dass man mal wirklich von Kubo was Starkes gesehen hat, also da weiß ich noch nicht, wo seine Reise hingeht, aber ich hatte ja auch schon vorher gesagt, mit Retafe als so kleine Offensiv-Zaubermaus wird es schon schwierig da.
Es halt seine Szenen ist halt bekommen. Kein guter Fit, ne? Also man weiß ja, Bordalas setzt mehr als jeder andere, mehr als Cholo Simeone auch auf Kampf, auf ja, dreckig sein, reinhauen. Also das Fußballerische ist ja fast schon völlig egal bei Retafe. Anders kannst du ja nicht erklären, warum Niom absoluter Stammspieler ist. Das ist einer der schlechtesten Fußballer La Ligas, meiner Meinung nach. Der macht ja mehr Martial Arts, als dass er Fußball spielt. Also der kämpft ja wirklich Fußball und Schwalben und Ellbogenschläge und hässliche Tritte und Zeitspiel und dies und das. Und der ist absoluter Stammspieler. Der wäre in keiner anderen Mannschaft, glaube ich, Stammspieler. Bei Retafe reicht es halt. Also Retafe, weil Bordalas halt auf diese Spielertypen noch mehr als Cholo Simeone setzt, ne? Die nach hinten arbeiten, die kämpfen, die sich reinhauen, die ackern, die natürlich laufstark und kampfstark und zweikampfstark sind. Und all das trifft halt auf Kubo eben nicht unbedingt zu. Also sprich, er ist einer der, wenn nicht sogar der talentierteste Spieler im Kader, aber er spielt halt bei der falschen Mannschaft. Oder unter dem falschen Trainer bei der falschen Mannschaft. Sprich, lass den bei, keine Ahnung, wem auch immer, bei Celta zum Beispiel, wäre natürlich einer von vielen, weil die sehr viele so kleine Zaubermäuse hätten, aber da würde halt viel besser hinpassen, als Beispiel. Oder bei Betis oder bei Levante von mir aus, ne, die auch sehr, sehr guten Fußball spielen können, die auf offensivstarke Spieler setzen, auf dribbelstarke, technisch starke, ne, Spieler, De Frutos und Co. oder Morales, da würde er, finde ich, viel besser hinpassen bei solchen Mannschaften. Oder von mir aus sogar bei Huesca, die auch einen gepflegteren Fußball spielen können. Also sprich, ich glaube, er braucht noch mindestens ein Jahr in La Liga, aber er muss halt zu einem Verein und zum Trainer passen, der, was ein besserer Fit wäre, fußballerisch.
Und wie gesagt, er muss sich auch ein bisschen intern durchsetzen können. Aber gut, da werden wir mal schauen, wie es generell im Sommer bei all den Leihgaben von Real und Barca weitergeht. Du hast Fran Escriba angesprochen, den neuen Trainer beim FC Elche. Ist kurz davor, die Mission zu erfüllen, hat jetzt am vorletzten Spieltag Valladolid in der Tabelle überholt. Man ist jetzt drittletzter Punkt gleich mit Huesca, hat aber den direkten Vergleich verloren. Aber immerhin ein Lebenszeichen. Cadiz war ja schon sicher in La Liga. Hat sogar früh geführt, 1-0 durch einen Handelfmeter. Aber Elche dann doch Nehmerqualitäten bewiesen. Noch zurückgekommen, am Ende 3-1 gewonnen, das auch verdient. Also dass es mal 20 Abschlüsse überhaupt von Elche gab, ich glaube, das ist der absolute Saisonhöchstwert. Die haben, glaube ich, nie mehr als 11 oder 12, sind da eine der harmlosesten Mannschaften. Aber plötzlich steckt da auch noch Leben drin.
Es steckt doch Leben drin. Der überlebensnotwendig war dieser Auswärtssieg in Cadiz. Dieses 3-1. Ich guck mal gerade, Escriba, ja, so richtig fruchtet seine Einstellung noch nicht. Also es gab, ich glaube, 4 Siege hat er geholt, seitdem er eingestellt wurde, aber zuletzt 4 Niederlagen in Folge ohne Tor. Das hat Elche so ein bisschen den Zahn gezogen. Zahn gezogen ist jetzt falsch, sie können es ja noch schaffen, aber ja, dieser Negativlauf, 0-2 in Osasuna, 0-1 gegen Atletico, mit dem Elfmeter, genau, wenn du den gemacht hättest, und wir haben darüber gesprochen, da kann alles entscheiden, wer hättest du jetzt einen Punkt mehr als Huesca. Ja? So bist du punktgleich, und wenn du genauso viele Punkte holst wie die, bist du abgestiegen, weil du den direkten Vergleich verloren hast. Das ist eben bitter. Also da sieht man mal, ne, so ein Elfmeter in der 90. der kann über Wohl und Weh einer ganzen Saison entscheiden. Aber unterm Strich, die letzten 4 Spiele alle zu 0 verloren. wenn sie absteigen, fürchte ich, liegt es ja an diesem Negativlauf. Ansonsten macht Escriba, hat einen guten Job gemacht.
Ja.
Aber boah, es wird ja Herzschlagfinale gegen Huesca.
Ja. Gucken wir mal, Restprogramm. Elche empfängt den Athletic Club.
Da musst du gewinnen,
klar. Da musst du gewinnen. Huesca parallel empfängt Valencia, auch da ähnlich. Für die geht es um nichts mehr, aber vielleicht Voro lässt da weiter seine Magie walten.
Ja, das Problem ist ja, ich würde eher sagen, Valencia ist halt das talentiertere Team. Also beide müssen auf Sieg spielen. Valencia ist ja eher die Mannschaft, die umschalten und kontern kann, hast du ja jetzt gesehen. Ne? Wenn Soler dir entwischt oder Cheryshev oder Gedesch oder so, die können dir halt immer 2-3 Tore machen. Ja. Beim Athletic Club aus Bilbao, naja, die können eher keine Tore schießen. Also die können kämpfen und fighten und dir das Leben zur Hölle machen. Aber ja, wirklich gut Fußball spielen können die nicht. Also ich würde sagen, das schwerere Matchup, weil unberechenbarer ist Valencia für Huesca. Ja. Natürlich, wenn die keinen Bock haben, kannst du die immer mal easy schlagen. Aber boah, also es wird wirklich ein Herzschlagfinale und Stand heute traue ich mich nicht, einen Tipp abzugeben.
Ich habe keine Ahnung. Es bleibt noch eine Mannschaft, die eigentlich das noch schwerere Spiel hat. Ja. Das ist Real Valladolid. Die sind jetzt abgestürzt auf den vorletzten Rang durch eben diese Niederlage gegen Real Sociedad und die bekommst dann eben mit dem Tabellenführer zu tun. Ja. Also Valladolid muss schon eher Ronaldo einwechseln im Präsidenten, damit das noch was wird, glaube ich.
Ja, den von vor 20 Jahren, ja,
genau.
Ich habe es vor 3-4 Wochen schon gesagt, das wird das absolute Knallerspiel, weil beide gewinnen müssen. Und genau das ist eingetreten. Weil, also gewinnen müssen, klar, Atletico muss nicht gewinnen, wenn Real patzt, aber damit kannst du ja nicht rechnen. Sprich, Atletico muss auf Sieg spielen und Valladolid halt auch. Die müssen gewinnen. Und hoffen, dass die beiden anderen da unten nicht punkten. Denn ich glaube, Valladolid hat das komplette, den kompletten direkten Vergleich verloren, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also dann auch gegen dann Huesca wieder, ne?
Und Elche.
Genau, bei Punktgleichheit wieder, wenn drei Teams punktgleich sind, sprich Valladolid gewinnt, Elche unentschieden, Huesca unentschieden, haben alle drei 34 Punkte. Dann wieder der Dreiervergleich. Huesca hätte diesen gewonnen. Genau. Aha. Huesca hat den Dreiervergleich gewonnen. Also sprich, Valladolid muss gewinnen und hoffen, dass Huesca nicht punktet.
Irre.
Und Elche natürlich auch nicht. Also, boah, das wird schon. All das zusammengenommen, ne, glaube ich, wird nichts. Also, Atletico schlagen ist ja eh schon schwer, aber dann, dass die anderen beiden gegen Mannschaften, die schlagbar sind, nicht punkten. Ich kann das nicht sehen.
Wenn es dabei bleibt, wie es ist, Eibar, Valladolid, Elche wären jeweils zwei unserer Tipps abgestiegen. Elche hatten wir beide, Valladolid hattest du, Eibar hatte ich und Huesca hatten wir beide noch. Also eigentlich werden wir da die Volltreffer mehr oder weniger machen.
Gutes Tag-Team einfach, ne? Das Tiki-Taka-Tag-Team sozusagen.
Außer, dass wir Getafe noch auf Platz 7 getippt hatten beide.
Echt jetzt?
Na gut.
Ja, ja, müssen wir dann mal retweeten nach der Saison, um dann mal zu gucken, was ich da so fabriziert habe.
Ja. Interessiert mich tatsächlich. Gibt natürlich dann auch nochmal einen richtigen Saisonabschluss mit uns.
Ja, ja, na, das ist klar. Das ist logisch. Das aber ich habe das überhaupt nicht mehr im Blick, was ich da so getippt habe.
Verzapft, genau. Wir hatten jetzt Mittelfeld der Tabelle, ganz unten fehlt natürlich noch oben ein bisschen was. Also Titelkampf, was da alles auch in Barcelona passiert ist, was es jetzt um Trainerdiskussion gibt, gleich nach einer Pause. So, wie hast du denn diesen vorletzten Spieltag erlebt? Hast du Konferenz nebenbei geschaut? Wie ging der Puls?
Ja, gemischt, mit gemischten Gefühlen im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich habe natürlich Barca gecovert, also auf meinem Hauptfernseher lief der FC Barcelona gegen Celta Vigo, logischerweise.
Logisch.
Und Sidebildschirm war die Meisterkonferenz, Konferenz auf The Zone, die lange sehr, sehr langweilig war, was an Atletico und Real lag, aber aus unterschiedlicher Sichtweise. Sprich, die einen haben gar nichts gemacht, Real, der plätscherte es vor sich hin, die hatten beide keinen Bock auf Fußball an diesem Sonntag. Das war wirklich kurios. Und Atletico hat sich einfach dämlich angestellt, das hat mich wieder an Barca erinnert, wenn du da 5, 6, 7, 8 Hochkaräter hast und den Ball nicht reinbekommst. Dementsprechend, gemischte Gefühle. Bei Barca ging es natürlich um nichts mehr, machen wir uns nichts vor. Die Meisterschaft war spätestens seit letzter Woche finito aus Barca-Sicht. Also auch wenn es natürlich jetzt hätte, als Barca geführt hat und die anderen beiden nicht, sah es natürlich wieder spannend aus. Ich habe einen Tweet abgesetzt, wo Meisterschaft wieder spannend, aber es war natürlich augenzwinkern.
Man, it's gone.
Kein Mensch hat daran geglaubt bei der Blaugrana und auch die Spieler selbst ja nicht. Das hast du dann spätestens nach dem Ausgleich gemerkt. Da hat das Feuer gefehlt und irgendwie Saison irgendwie zu Ende bringen, aber Nicht mal das hat ja vernünftig geklappt, ne?
Ja. Ja, und dann ist speziell in der zweiten Hälfte haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Erstmal überhaupt Savic trifft, Tor wird aberkannt, dann plötzlich geht Real in Führung, Osasuna führt, Budimir irgendwie kann doch noch wieder treffen. Das war schon verrückter. Und dass dann Atletico nach einem Gegentor in der 75. Minute noch so furios zurückkam, also das ist natürlich ein hochverdienter Sieg, die hatten vorher ja schon 4-0 führen müssen eigentlich. Lodi, schickes Tor da in den Winkel, auch wieder Nike schweißt und dann eben die Suarez-Zone, wie es Simeone gesagt hat. Also das war dann schon irgendwo meisterlich. Da muss man dann eigentlich, Atletico kann man fast schon gratulieren zur Meisterschaft. Es ist noch natürlich theoretische Chancen, aber ich würde auch als Real Madrid-Fan sagen, allein schon wegen dieser Remontada, leider geil. Das war schon mitreißend, was ja, ich da so mitbekommen habe in
das,
der Konferenz.
Das war wirklich mitreißend. Ich habe es nicht so richtig aufsaugen können, weil ich glaube, wirklich fast identisch zeitgleich das Celta-Tor fiel. Sprich, ich habe dann links geschaut und rechts und gleichzeitig tweeten, gleichzeitig Ticker machen, gleichzeitig freuen für Atletico so ein bisschen. Also gemischte Gefühle ist halt einfach, ja. Schön für diejenigen, die es in Ruhe schauen können, für diejenigen, die natürlich arbeiten müssen während des Spiels, die aber trotzdem natürlich alles nachverfolgen wollen und immer gemischte Gefühle einfach. Also dramatischer ging es an diesem Spieltag kaum. Was aber wirklich hauptsächlich an Atletico lag, die ihr eigener Kontrahent waren sozusagen an diesem Spieltag. Also wirklich Barca-mäßig. Ne? Ja. Verballern, aus dem Nichts im Rückstand, Grüße an Granada zum Beispiel. Ne? Musste einfach 4-0 gewinnen und ein bisschen Rückstand gegen eine Mannschaft, die aber dermaßen schlecht war. Also wirklich, Osasuna hatte ja überhaupt kein Interesse an diesem Fußballspiel. Die musst du 5-0 wegschießen. Und dann führen die plötzlich und wissen immer noch nicht warum. Und dann dachte ich natürlich, scheiße, die patzen halt echt. Aber nicht mal dann konnte Osasuna 10 Minuten vernünftig verteidigen. Also auch das 2-1 ist ja einfach nur schlecht. Also Osasuna hatte keinen Bock auf dieses Fußballspiel. Atletico hat sich das Leben einfach selbst aus Dummheit schwer gemacht, weil einfach Suarez hauptsächlich zu viel verballert hat einfach.
Absolut. 26-5 Abschlüsse, darunter zweimal Aluminiumtreffer, also hochverdienter Sieg für Atletico. Hätten sie schon früh für klare Verhältnisse sorgen können, aber irgendwie, ich glaube, Atletico kann nicht anders außer leiden. Das gehört irgendwie zu diesem Club dazu.
Das stimmt,
und sie müssen halt doch noch ein bisschen weiter leiden, denn Real Madrid hat doch irgendwie auch das Glück gehabt, dass Nacho an der richtigen Stelle stand, angeschossen wurde von Casemiro und so es den 1-0-Sieg gab. Deswegen bleibt die Entscheidung aus. Am letzten Spieltag wird die Entscheidung erst gefällt. 2 Punkte weiter Rückstand zwischen den Madrid Clubs. Ja, Atletico eben bei Valladolid. Real Madrid empfängt Villarreal. Das können schon auch 2 Siege geben. Ich glaube nicht, natürlich nicht mehr wirklich dran, dass es noch das Wunder gibt, dass Real Madrid das noch schafft.
Ja. Es hätte halt irgendwie auch wieder zu Real Madrid gepasst, mit so einer Nichtleistung in Bilbao 1-0 gewinnen. Also 0-0 ist ja das verdienteste Ergebnis seit sonst wann wäre es gewesen. Weil beide ja überhaupt nichts gemacht, also wirklich überhaupt nichts, Ausnahme Casemiro, Kopfball an die Latte, ne? Der kann natürlich drin sein oder muss drin sein, toller Kopfball, mal wieder Casemiro, für mich fast schon Spieler der Saison bei Real, aber darüber sprechen wir in ein paar Wochen, oder einer der Spieler auf jeden Fall, starker Tipp für meine Tiki-Taka-Saison-Top 11 übrigens, aber das sprechen wir in Ruhe, diskutieren wir in Ruhe aus, aber auf jeden Fall, na, diese Chance, okay. Aber da war ja nichts von Real. Also, wenn du das Spiel schaust, ohne dass du die Tabelle kennst, ohne die Konstellation oder irgendwas, denkst du dir, was ist das?
Geht um nichts.
Geht um nichts. 9. Spieltag, haben die 8 Punkte Vorsprung als Tabellenerster und denken sich, ja, heute mal 0-0 passt schon. Also, da war ja nichts. Wirklich komisch. Wirklich komisch.
Genau, ne? Das, was du der Mannschaft schon vorgeworfen hast gegen Getafe,
gegen
Betis, bei diesen Unentschieden, dass man nicht so diese volle Überzeugung, nicht das Feuer
gesehen hat. Nochmal, bei Atletico steht es 0-0. Du weißt, du gewinnst, also ne, während des Spiels, oder du schießt ein Tor und führst und bist dann Tabellenführer. Und ich habe dann nicht gemerkt, dass die Mannschaft sich dieser Chance bewusst war. Ja, natürlich, sie gingen dann in Führung, aber sie haben halt keine Anstalten bis zur Führung gemacht, dass sie, welche Chance sie da haben. Das ist für mich so ein bisschen unerklärlich. Natürlich, im Nachhinein alles richtig gemacht, 1-0 gewonnen, etc. Aber wie gegen Getafe und Betis, die sind sich ihrer Chance auf dem Platz nicht bewusst irgendwie, sondern spielen da ihren Stiefel runter und natürlich oft genug reicht's. Aber als neutraler Zuschauer fragst du dich schon, warum ist da nicht mehr Feuer in der Mannschaft, dass die wirklich merken, ey, wenn wir nach vorne spielen, ein Tor schießen, können wir Meister werden. Das hat mir irgendwie gefehlt. Auch wenn es natürlich gut ging.
Ja, gehe ich mit. Also da ja, glaubt man dann eben vielleicht auch nicht so dran, auch wenn Nacho gesagt hat, sie haben während des Spiels nichts aus dem Wander mitbekommen, wie es da steht und so weiter.
Ja, vielleicht haben sie deswegen nicht dran geglaubt. Die dachten halt, ja, die werden die anderen da, die Rochi Blancos werden aus der Suna eh locker schlagen. Hm. Aber das ist eine völlig falsche Einstellung. Also erstens bin ich eh mal ein Befürworter dafür, dass man das kommunizieren sollte. Also kommuniziert wird es wahrscheinlich eh, aber auch einblenden im Stadion, ne, dass dann halt der Impact auf die Mannschaft umschlägt. Und ich hatte das Gefühl, die sind sich dessen gar nicht bewusst gewesen. Mhm. Also schon komisch blutleer, auch wenn es gut ging. Aber es wäre die seltsamste Meisterschaft für mich aller Zeiten, wenn Real Madrid wirklich Meister werden würde. Also verdient wäre es nicht und seltsam wäre es auch, weil die Mannschaft ja gefühlt in den letzten 10 Spielen nicht mal dran glaubt.
Nee. Und das letzte Mal war sie Tabellenführer am 6. Spieltag oder so. Danach erfasst nur noch.
Echt, ist das so lange her?
Ich meine, also das Atletico ist doch bestimmt seit dem 10. Spieltag und wir hatten ja zu Saisonbeginn, auch weil so viele Spiele nicht stattgefunden haben, gab es ja glaube ich 7 unterschiedliche Tabellenführer mit Real Sociedad auch und Granada und so weiter und da war Real Madrid auch mal, aber dann glaube ich ab dem 9., 10. Spieltag war immer Atletico, meine ich zumindest. Das ist jetzt eher so Gefühl, als dass ich da irgendwo eine Statistik habe.
Ja gut, die Statistik wird ja komplett verzerrt, weil ja keine Ahnung, 40 hätte jetzt fast gesagt, 30 Spieltage lang immer die Zahl der Spiele ungerade. Also die hatten ja fast nie gleich viele Spiele, deswegen ist die Saison ja sowieso vollkommen verzerrt. Das kommt ja noch hinzu, aber ja. Also bottom line ist, Atletico Madrid wäre der hochverdiente spanische Meister. Ich glaube, da kann man sich schon einig sein, ne?
Ja, sie hatten ihre Schwächen in der Rückrunde und da auch oft vom Glück gezehrt, dass Suarez mal noch einen Elfmeter rausholt, dass gegen Elche dieser Elfmeter an den Pfosten geht, aber es gab noch keinen Meister, der gesagt hat, ah Mist, wir hatten jetzt aber kein Glück oder Mist, wir sind jetzt, Glück gehört dazu, auch mal, dass man leidet und im Endeffekt nach einer herausragenden Hinrunde wäre Atletico der verdiente Meister. Ich würde es aber auch trotzdem nehmen, wenn plötzlich doch noch irgendwie Ronaldo seine Jungs von Valladolid da irgendwie so motivieren kann, dass das vielleicht doch noch das kleine Wunder am letzten Spieltag gibt.
Nochmal, ich grundsätzlich, ich habe das vor 3 Wochen schon gesagt, ich kann mir das schon vorstellen, aber jetzt, wo ich gesehen habe, dass Villarreal gewinnen muss, weil die ja selbst 5. oder 6. werden wollen, traue ich tatsächlich sogar beiden madrilenischen Clubs Patzern zu. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass einfach beide nicht gewinnen. Ja. Und dann Atletico quasi aufgrund des Unentschiedens Meister wird, weil Real halt selbst nur unentschieden spielt oder vielleicht sogar verliert.
Stell dir das Drama mal vor.
Kann ich mir wirklich gut vorstellen.
Mein Puls ja gestern schon extrem ausgerastet.
Ja, weil du siehst ja, Villarreal ist eine gute Fußball. Also die können wirklich sehr, sehr gut Fußball spielen, wenn sie top motiviert sind. Und dieses top motiviert sein hat mir einfach wieder bei Real gefehlt. Und das fehlt mir im Endeffekt seit 5 Spieltagen so wirklich. Also sprich, wenn diese Gegensätze aufeinandertreffen, warum soll Real Madrid da nicht patzen zu Hause? Und dass, wenn Valladolid ums Überleben kämpft, ich meine, wenn Atletico schon gegen ein lustloses Osasuna so leidet und 3 Minuten vor Schluss erst den Siegtreffer erzielt, was passiert dann erst gegen ein top motiviertes Villarreal, das um sein Leben kämpft? Ne? Also da kannst du erst recht federn lassen. Deswegen 2 Unentschieden oder irgendwie die einen verlieren, die anderen unentschieden, würde mich nicht überraschen und würde ganz ehrlich zu dieser Saison auch passen. Also es wäre ja wirklich der krönende Abschluss, ne?
Ja.
Diese seltsame
Pannensaison.
Ja, wirklich.
Ja, okay. Wir kommen mal zu ein paar Zuhörerfragen. Fang mal an mit dem Real Madrid-Blog schnell. Leandert Schrobock hat uns mal wieder geschrieben und uns beide gefragt, was so für uns ideale Wunschtrainer bei Real Madrid wäre. Jetzt ist natürlich noch nicht offiziell, dass Zinedine Zidane seinen Abschied verkündet hat. Meine Prognose ist, dass seit Oktober, dass er das tun wird und zuletzt gab es da neue Gerüchte, auch wenn er das dementiert hat auf der Pressekonferenz. Es wird sehr wahrscheinlich passieren. Ja, Wunschtrainer ist bei mir eigentlich Pochettino, dann wären auch Nagelsmann, Marcelino interessant gewesen, aber die sind halt nicht zu kriegen. Ten Hag, Mourinho auch vom Markt wieder. Martinez ist eben kein großer Name, wie du das auch schon mal gesagt hast, wäre kein Perez-Transfer und ich glaube, dass der Allegri aktuell so der heißeste Kandidat wäre, auch wenn das in meinen Augen nicht so wirklich ein Match ist. Was meinst du?
Also ich setze jetzt mal die neutrale journalistische Blanco-Brille auf, so nenne ich es einfach mal. Mein Wunschtrainer war Pochettino, habe ich ja in diesem Podcast, ich glaube, wochenlang habe ich die Werbetrommel gemacht. Ich kann das nicht verstehen. Ja. Ich hätte mich als Real Madrid um Poch bemüht, im Winter schon, Blanco-Vertrag hier, schreib deine Zahl rein, die du willst, und dann wirst der Trainer bei uns. Von mir aus im Winter, spätestens im Sommer. Haben sie nicht gemacht. Für mich ein Fehler, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich halt wirklich sehr viel von dem Trainer. Jetzt natürlich, klar, im Sommer hast du nicht mehr viele Optionen. Also Raul kann ich nicht einschätzen, ob Perez den als wirkliche Option sieht oder nicht. Da maße ich mir nicht an, das einzuschätzen zu können. Keine Ahnung. Große Namen gibt es halt einfach keine. Allegri ist die offensichtlichste. Kann der Spanisch? Keine Ahnung. Mhm. Oder geht er zur Juve zurück? Könnte ich mir super gut vorstellen. Auch da bin ich jetzt nicht so nah dran, aber ist eine natürliche Wahl, denn der war der absolute Erfolgscoach bei Juve jahrelang und seitdem er weg ist, läuft er quasi kaum noch. Und jetzt verpassen sie vielleicht sogar die Champions League. Also dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass der da unterschreibt, falls Real Madrid nicht kommt. Jogi Löw wäre available. Willst du den denn nicht, Nils?
Jo, hast du das bei The Zone gestern gehört? Oh Mann. Da hieß es ja sogar, er sei der zweitheißeste Kandidat nach Raul. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also vielleicht ist er irgendwo in dem Brainstorming, ist der Name mal gefallen, aber da gibt es natürlich andere heißere Kandidaten, wie auch Raul, wie auch Allegri, die da eher in Frage kommen. Theoretisch auch noch Xabi Alonso könnte man reden oder eine Rückkehr von Ancelotti oder so oder doch eine Ablösezahl für Marcelino oder ja, aber Jogi Löw.
Weiß ich nicht.
Erstmal bitte nicht und nein, das ist.
Weiß ich nicht. Also ich halte mir das offen. Ich bin gespannt. Ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster. Nochmal, es gibt nicht so wirklich. Also Marcelino wäre für mich. Nee, das ist nicht gut genug für Real Madrid, ganz ehrlich. Ich sehe die klare Nummer 1 auf der Trainerliste Real Madrid, die sehe ich aktuell nicht. Bei Barca übrigens gleiches Problem, können wir ja gleich direkt anschließen. Ne? Da gibt es auch nicht so den einen, wo du sagst, boah, ich schmeiße jetzt meinen Trainer raus, weil den muss ich unbedingt haben. Das ist eine super Chance, der macht meinen Verein besser. Ja. Diesen einen klaren Namen gibt es so nicht. Natürlich, Xavi ist der Wunschtrainer aller Cooles wahrscheinlich, aber wo hat er sich denn bewiesen, ne? In der Wüste, okay, aber ist halt auch nicht das gleiche wie einen europäischen Top-Club trainieren. Deswegen halt genauso ein gewisses Risiko wie Raul promoten oder wie bei Barca ist es Garcia Pimienta, der eine tolle Arbeit bei Barca B macht, die jetzt genauso wie die Castilla übrigens Playoff-Halbfinale gescheitert auf denkbar knappe, unglückliche Weise. Castilla 0-0 und es gab kein Elfmeterschießen, das macht ja überhaupt keinen Sinn, ganz ehrlich. Und Barca B ist im Elfmeterschießen gescheitert gegen UCAM Murcia. Also sprich, beide Trainer, um auf die Trainer zurückzukommen, machen tolle Arbeit bei den Jugendmannschaften. Aber Jugendmannschaft ist halt das eine. Real Madrid und FC Barcelona Profis mit englischen Wochen, mit Druck, mit Champions League gewinnen müssen.
Launischen Weltstars.
Das ist halt einfach nochmal eine andere Hausnummer. Und deswegen bei beiden Vereinen ein spannender Sommer. Ich glaube, Stand heute, beide Vereine werden sich einen neuen Trainer holen. Ja. Aber ich sehe bei beiden Vereinen nicht die klare Lösung.
Ja. Ich wollte nur noch sagen, in der dritten Halbzeit hatte ich auch schon ausführlich über mögliche Nachfolger geredet, Prognosen abgegeben. Das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Der Sinan Asani hatte noch speziell gefragt, ob denn Zidane, wenn er geht, nicht auch ein Faktor wäre für bzw. gegen einen Mbappé-Transfer. Da sage ich klar, Zidane ist ein Grund für Mbappé zu Real Madrid zu kommen, aber nicht der entscheidende. Also es gibt noch 10 oder 20 andere Gründe, warum Mbappé kommen sollte. Unter anderem, weil Real Madrid der beste Verein der Welt ist und er hier Weltfußballer werden kann. Zidane wird vielleicht auch immer noch irgendwie existieren in diesem Kosmos. Zidane wird vielleicht auch in 3, 4, 5 Jahren zurückkehren. Deswegen wird er ja nicht entlassen, sondern freiwillig zurücktreten, um dann irgendwie irgendwann zu einer dritten oder sogar einer vierten Ära zu kommen. Und meine Prognose ist eher sogar, dass bei Frankreichs Nationalmannschaft nach der EM ein Platz frei wird, sodass Zidane da die Nati übernehmen kann und dass dann
die Nati, das ist die Schweizer Nationalmannschaft.
Ja, ich dachte,
du warst zu viel im Schweizer Fernsehen, oder?
Ja, Hauptschweizer.
Aber das will ich aufgreifen. Warum nicht Trainertausch? Deschamps
zu. Da freut sich aber der Karim.
Real Madrid, ja, genau.
Und da freut sich Benzema nach der Ausbotung.
Und Zidane zu Frankreich.
Ja, why not?
Eher, glaube ich, Laurent Blanc oder so. Gott, was macht denn der seit 8 Jahren? Da hat der keinen Job mehr. Also den brauchst du nicht. Nee, aber da wären wir beim Thema einer, der mit Stars umgehen kann, der super Erfolg hat, der Weltmeistercoach, der auf dem Level sich. Ja, bewiesen hat, zumindest erfolgsmäßig. Ich halte von ihm nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Spielt mir viel zu defensiv bei der französischen Nationalelf und immer Konterfußball und Safety first und so. So gesehen würde er fast schon wieder zu Real Madrid passen. Ja, könnte man
spötteln. Gar nicht so weit weg.
Gar nicht so weit weg, ja. Aber Why not? Also nochmal, wir wissen, Perez liebt einen großen Namen, ne? Einen schillernden Trainer, der Erfahrung hat mit auf der größten Bühne, der mit Stars umgehen kann. Da gibt es keine offensichtlichen Kandidaten. Ja. Löw und Deschamps sind zwei davon.
Ja, ich habe generell nur Probleme mit Nationalmannschaftstrainern, die es nicht gewohnt sind.
Ja, in
englische Wochen. Das hat man ja jetzt auch ein bisschen vielleicht bei Coman gesehen, dass der da auch sich manchmal ein bisschen schlecht geäußert hat oder mit Mingesa irgendwie Streit hatte. Und einfach, es hat irgendwie nicht so richtig funktionieren sollen, auch wenn der Pokal gewonnen wurde. Irgendwie. Deswegen wackelt er ja und deswegen gibt es da dann auch Fragen vom Leander, der hat dich gefragt wegen Coman und auch Mohamed Mohammadi hat gefragt, hat Coman eine zweite Chance verdient, denn er schreibt, Coman hatte ja im Sommer noch kritisiert, dass er seine Wunschspieler nicht bekommen hat, mit Depay ist nichts geworden, Garcia kam nicht, Agüero könnte jetzt kommen, also jetzt könnten die Wunschspieler kommen, hätte er deswegen eine zweite Chance verdient und auch Aurelia fragte nach deiner realistischen Einschätzung zwecks Trainer.
Ich sag mal so, ich fürchte, er verspielt gerade seine zweite Chance oder hat sie verspielt durch die letzten Ergebnisse. Nur ein Sieg in den letzten 5 Spielen. Die Pleite gegen Granada, das 0-0 gegen Atletico, 2 Monsterchancen, das absolut enttäuschende, vielleicht sogar peinliche 3-3 gegen Levante und jetzt gegen Celta. Gut, du warst aus dem Meisterrennen schon raus, aber dann verlierst du wieder 1-2. Also diese 4 nicht gewonnenen Spiele sind halt der bleibende Eindruck. Und dieser bleibende Eindruck sorgt dafür, dass ich glaube, dass Coman entlassen wird oder gegangen wird oder ne, dass man sich trennt. Man kann bis zu diesen 4 Spielen absolut sagen, er hätte eine zweite Chance verdient. Man kann das immer noch behaupten. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Argumente für beides, also ihn zu behalten oder ihn zu entlassen. Der Umbruch, dass er einen super schweren Job hatte in der Saison, ganz ehrlich, der Start mit einem lustlosen Messi, der, ja, du hast es ja gesehen bei den Leistungen, der hat ja wirklich kaum Bock gehabt, da überhaupt zu spielen, noch in dem Verein zu sein. Du hast gemerkt, wie die Schultern hängen, auch wie seine Leistung schwach war. Also da den Turnaround zu schaffen, dann nach so einer schwachen Hinrunde mit einer grandiosen, keine Ahnung, 2-3 Monatsspanne mit Leistung in dieser Monatsspanne, wo du wieder die Meisterschaft offen gestaltet hast, 11 Punkte Rückstand aufgeholt hast auf Atletico, den Pokal gewonnen hast, wirklich, da war Ruck in der Mannschaft, da war Zug drin. Da haben sie wirklich wieder, ja, gut gespielt, gute Ergebnisse angefahren, aber auch die Art und Weise hat mir gefallen. Also, dass sie nicht aufgeben, ne, der Pokalrun war wirklich, das wünscht man sich seit Jahren, das hat man endlich wieder gesehen und das ist Coumans Zutun gewesen. Aber jetzt am Ende merkst du halt schon auch, reicht das für das Niveau ganz oben? Denn Copa ist das eine, aber es ist halt nur die Copa und ganz ehrlich, wen hast du denn geschlagen? Granada, du warst gegen Cornea in den Drittligisten in der Verlängerung. Ja, auch nicht so prickelnd, ne? Gegen Rayo Vallecano lagst du hinten. Auch eher ein bisschen peinlich, wenn man ehrlich ist. Und dann, wie gesagt, Levante, Granada, Cadiz, wie sie alle heißen. Eibar zu Hause übrigens nicht schlagen können. Selbst dieses grottige Valencia zu Hause nicht schlagen können. Also es gibt genügend Argumente, dass man sagt, der Trainer hat das,
die Topspielschwäche.
Ja, die Topspielschwäche hat das Beste irgendwie gemacht aus dieser zerfahrenen, schrecklichen Umbruchsaison. Aber für ganz oben wird sie unter ihm nächstes Jahr nicht reichen, weil so viel besser kann er die Mannschaft nicht machen, weil er halt als Trainer auch irgendwo ein bisschen limitiert ist, wenn man ehrlich ist. Und deswegen, kann ich beide Seiten verstehen. Also
wenn er ist eben auch nicht der Trainer vom Präsidenten.
Richtig,
von Laporta.
Also richtig.
Das kommt dann auch noch.
Das kommt hinzu. Dazu. Laporta will. Also, was du natürlich nicht machst als Laporta, er hat ja Erfahrung und Fingerspitzengefühl, du kommst da nicht rein im März und dann sagst du, das ist nicht mein Trainer und ich entlasse ihn. Ja. Genau der Fehler, den Font gemacht hat in der im Präsidentschaftswahlkampf, da im, wann war es, Oktober oder September, die hat gesagt, ja, wenn ich gewinne, das ist nicht mein Trainer. Genau das macht ein erfahrener Funktionär eben nicht. Ne? Eine Mannschaft destabilisieren, einen Trainer destabilisieren, obwohl er noch gar nicht im Verein ist. Laporta ist klug genug, ist ein alter Fuchs. Der wusste natürlich, ich halte meinen Mund, ich stärke ihm den Rücken. Aber ob ich ihn behalte, entscheide ich am Ende der Saison. Und das Ende der Saison, da sieht halt nicht gut aus für Coman die letzten Spiele. Und ich fürchte, oder was heißt fürchte, ich glaube, wir werden einen anderen Trainer bekommen, weil Coman in den letzten 5 Spielen zu wenig Argumente gesammelt hat. Weil die letzten 5 Spiele eher wieder an die Valverde-Zeit erinnern, muss man ehrlich sagen. Und Laporta steht nicht für Durchschnitt oder für Platz 2, 3, 4. Nee, Laporta steht für Glamour, Champions League-Siege, Erfolg. und eben Angriff, Vollgas. Also der gibt sich nicht mit, ne, irgendwie
sowas zu finden. Ich hätte noch eine eigene Frage. Trainerdiskussion ist ja auch immer ein bisschen die Sache, was will Messi? Was meinst du denn, wie das Verhältnis zwischen Koeman und Messi ist?
Das ist eine wichtige Frage. Da schwer zu beantworten. Im Endeffekt, da habe ich nämlich auch schon dran gedacht, ich glaube, Koemans Job hängt auch ein bisschen davon ab, was Messi Laporta zu verstehen gibt, sollte er bleiben. Also wenn er natürlich sagt, mir völlig egal, ich gehe zu PSG oder City, dann ist es natürlich wurscht.
Ja.
Hoffen wir natürlich nicht, dass das so kommt, aber nichtsdestotrotz sollte Messi bleiben. Laporta will natürlich Messi glücklich machen, machen wir uns nichts vor, das hat er so tausendmal selbst gesagt. Oh. Sprich, wenn er dann sagt, hier, was hältst du von Koeman? Und er sagt, ja, hat einen guten Job gemacht, aber ganz ehrlich, schau uns mal an in den letzten Wochen, mit dem gewinnen wir nichts, dann ist Koeman weg. Also Laporta will natürlich, dass Messi glücklich ist und wird seine Stimmungslage einholen, sollte Messi, wie gesagt, bleiben wollen, grundsätzlich. Also das ist schon auch wichtig zu bedenken, ne? Dass man sich da ja eine Meinung einholt, sag ich mal, oder vorfühlt, ne? Auch bei den Mannschaftskapitänen, also Messi ist ja der eine, aber auch die Mannschaftskapitäne, Piqué, Busquets, ne? Dass man sagt, hier, wie war es unter ihm? Glaubt ihr, Koeman ist der Richtige, oder möchtet ihr lieber mit, keine Ahnung, sagen wir mal Xavi zusammenarbeiten? Glaubt ihr, Xavi kann euch eher aufs nächste Level hieven? Das wird schon wichtig sein. Die Gespräche wird es garantiert im Hintergrund geben. Was jetzt natürlich Messi über Koeman denkt, das weiß keiner. Also da findet man nichts raus.
Wie so oft wird es kein langweiliger Sommer, speziell bei Real Madrid und Barcelona, nicht nur hinsichtlich Transfers, sondern auch der Trainerfrage. Unsere Prognose ist, es wird da was bei beiden Vereinen passieren.
Raku, der Radiosender übrigens, hat geschrieben, gestern Nacht, zu 99% ist Koeman weg.
Ja.
Das eine Prozent hängt wohl daran, ob Laporta und Kroon einen geeigneten Nachfolger finden können. Also es soll tatsächlich sogar schon Gespräche oder Kontakte mit Xavi geben. Laut aktuellen Berichten.
Dann holt ihr euch doch Löw. Den Kauz. Könnt ihr wieder Platz 4 werden.
Also ganz ehrlich, weißt du, wer mir gefallen würde, so generell? Ten Hag, finde ich, spielt tollen Fußball bei Ajax. Aber es ist halt wieder Ajax, ne? Holländische Liga. Immer die Frage, kann der Spanisch? Das ist einfach so bei Barca, glaube ich, noch wichtiger als bei Real. Weil ganz ehrlich, Messi kann keine 5 Wörter Englisch, bin ich mir sicher. Busquets kann keine 5 Wörter Englisch.
Ramos eigentlich auch nicht.
Stimmt, ja, wobei, naja, so ein bisschen, hello, my name is Sergio Ramos, I shoot penalties. Das kann er so ungefähr, genau, Meli Klismas, das kann er so ungefähr. Ich glaube, Messi kann ja nicht mal das, ne? Ganz ehrlich. Also sprich, der Trainer muss ja irgendwo auch zum Verein und zur Mannschaft passen. Einfach nur irgendeinen großen Namen. Funktioniert halt nicht, ne? Der muss Spanisch können, der muss die Liga kennen, der muss, ne? So, und deswegen ist es bei Barca immer nochmal, und natürlich die DNA haben von Barca, das ist ja jedem immer sehr wichtig. Ja. Von daher, ja, wird das ein sehr spannender Sommer, wie gesagt, ich glaube nicht, nach den letzten Wochen hat Koeman keine Argumente gesammelt, deswegen glaube ich, er wird gehen. Ein bisschen schade für ihn, muss man schon auch sagen. Also es gibt nochmal genug Argumente, um zu sagen, er hat sich eine zweite Chance verdient, oder was heißt eine zweite Chance, verdient quasi nach dieser turbulenten Umbruchssaison eine Saison in Ruhe gestalten zu können mit seinen Neuzugängen, wie du es gesagt hast, ne? Weil der Kader ist auch ziemlich zusammengepatcht, ne? Muss man schon auch sagen. Also es ist auch schwierig bei Barca. Wie auch bei Real übrigens auch, ne?
Logisch. Gut, soweit zu dem Thema. Ich hatte ja gesagt, der letzte Spieltag wurde nochmal angepasst. Eigentlich gab es jetzt, wenn man richtig zusammenrechnet, 4 Änderungen schon. Nach dem letzten Wochenende wurde das unwichtige Spiel Levante Cadiz ja schon auf Freitag vorverlegt. Dann gestern nach dem Abpfiff Eber gegen Barca vorverlegt. Nee, dann doch wieder zurück. Dritte Änderung. Und jetzt, heute Vormittag, gab es eine 4. Änderung, dass eben wegen Villarreal alle Hauptspiele am Samstag 18 Uhr sind. So bleiben dann am Sonntag noch ein paar Spiele. Granada, Getafe, Sevilla, Alaves. Da fand ich spannend. Erstmal 4 Änderungen ist wieder so typisch La Liga. Aber es hat ein Kommentar aus unserer Real-Total-Community das ganz gut zusammengefasst. Den will ich schnell vorlesen vom Thomas91. Vielleicht hört ihr das hier ja. Genau hier zeigt sich, wie lächerlich der Verband organisiert ist. Dass man Villarreal unterstützen will, finde ich super. Aber man wusste doch schon seit 2 Wochen, wann das Finale ist. Es zeigt ganz einfach, wie spontan und aus dem Bauch heraus im Verband Entscheidungen getroffen werden und wer dabei teilweise das Sagen hat. Genauso läuft es doch schlussendlich auch mit dem Einsatz vom Videoschiedsrichter. Der Einsatz scheint nicht abgesprochen zu sein, sondern vom jeweiligen Schiedsrichter abhängig. Absprache zum gleichen Verständnis des Regelwerks gibt es wohl keine. Ja, das konnte ich irgendwie so unterschrieben. Es bleibt weiter viel Chaos dabei und hin und her und irgendwie nicht so eine richtig klare Linie. Es sind jetzt nur unwichtige Termine, aber trotzdem, das Europa-League-Finale war schon lange bekannt und ich habe ja schon öfter gesagt, nur 3 Tage zwischen Real Madrid und United für Villarreal. Ja, aber jetzt am Ende dann doch noch anders. Egal.
Tja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, natürlich stimmt's. Die Terminierung in La Liga ist nicht professionell. Ne? Ich sag's jetzt einfach mal so knallhart. Also nicht gut genug für den Anspruch einer Top-4-Liga. Also selbst für, keine Ahnung, bulgarische, rumänische Verhältnisse ist das ein bisschen chaotisch und katastrophal. Aber ja, da macht La Liga schon seit Jahren einen fürchterlichen Job. Ohne Fans im Stadion ist es natürlich nicht ganz so tragisch, wenn auch für Journalisten. Also nochmal, du weißt eine Woche vorher nicht, an welchem Spieltag du zum Einsatz kommst, wann du arbeitest, du musst Hotels buchen etc. Ne? Also allein der Job für Journalisten wird erschwert, erst recht natürlich für Fans, auch wenn es dieses Jahr keine gibt im Stadion. Aber ja, es ist sehr unprofessionell, aber eben auch typisch La Liga, typisch Spanien.
Genau. Dann gibt es noch eine positive Nachricht für Fans aus Deutschland und Österreich, denn DAZN hat mitgeteilt, 5 more years, also jetzt bis, wann ist das dann, 2026 haben die Rechte, das haben sie kommuniziert. In der Schweiz bleibt es dann, glaube ich, weiter nur bei Blue Sport, die haben, glaube ich, da die Rechte auch. Aber DAZN eben weiter, Österreich und Schweiz. Gibt noch einen kleinen Hinweis aus der zweiten Liga. Espanyol ist ja schon durch. Mallorca fehlt jetzt nur noch ein Punkt an den verbleibenden 3 Spieltagen. Die sind mathematisch fast schon durch. Und dann um den 3. Aufstiegsplatz kämpfen noch Almeria und Leganés. Heißt, es könnten die 3 Absteiger alle 3 zurückkehren. Wäre auch mal irgendwie eine lustige Sache. Tiki-Taka-Tipps noch, der letzte Spieltag war ja ein 6:6 ausgeglichen, jetzt war es wieder ein ausgeglichener Spieltag, 4:4, heißt, ich habe die natürlich nicht eingeholt, 170:154 für Tippgott Troika, meine Niederlage habe ich ja schon länger eingeräumt, also nochmal.
Aber jetzt ist es mathematisch safe.
Ja, jetzt auch mathematisch safe.
Der La Liga 16 Punkten Vorsprung. Tipptitel geht an die blau-rote Seite.
Jo,
dieses Podcast.
Immerhin die. Mal gucken, wie viele Patreons auf Real, auf Barca-Seite sind. Ein Atletico-Fan haben wir ja jetzt auch dabei. Das wird aufgelöst in unserer Sonderfolge. Die nehmen wir jetzt eben in den nächsten Tagen auf. Dann habt ihr sie vielleicht am Donnerstag oder so online. Da schauen wir nochmal genauer, wie wir das einplanen. Schickt uns gerne noch ein paar extra zeitlose Fragen, wenn euch noch was einfällt. Wie immer unter patreon.com/tikitaka-podcast. Und ansonsten hören wir uns dann nach dem letzten Spieltag wieder, oder?
Genau, also die Patreons bekommen über Patreon, irgendwie muss man auch nochmal erwähnen, also es ist nur für Patreons abrufbar und eben über Patreon selbst, über die Plattform könnt ihr den Podcast dann runterladen und anhören. Alle anderen, tja, müssen halt Supporter werden, Patreon werden und uns supporten, dann könnt ihr die Folge anhören. Ansonsten, wie immer, nächsten Montag, ne? Die normale Aufnahme. Und dann gucken wir mal, was wir so an Sonderfolgen nach der Saison machen. Also natürlich wird es eine Rückschau geben auf die La Liga-Saison samt unserem Liga-Team des Jahres etc. etc. Vielleicht.
Mal gucken, ob ich dir den Messi als Spieler der Saison noch abreden kann.
Das kannst du halt vergessen. Ich hab's sogar überlegt, weil du mir da immer Mannschaftssuppe spucken willst. Ja? Da gibt's ja immer logischerweise etwas Zwietracht hinter den Kulissen bei dem einen oder anderen Spieler. Ich fürchte, das wird's auch dieses Jahr geben. Sogar überlegt, dass jeder seine eigene Mannschaft macht und dann eine Mannschaft zusammen. Ja. Und dann lassen wir abstimmen, was die User denken, was ist die bessere, fairere Mannschaft. Müssen wir mal gucken.
Ja, aber da gewinne ich ja.
Achso. Ja, klar. Also habe ich mir überlegt, auf jeden Fall, ja, das wird es natürlich geben nach der Saison und vielleicht so ein bisschen Vorausblick La Roja, Spanien, Nationalelf, EM, das überlegen wir uns auch nochmal, wie wir das so machen, ob wir da irgendwie selber jeder seinen Kader zusammenstellt oder einfach generell drauf blicken. Müssen wir mal gucken, also da gibt es auf jeden Fall noch genug Content in den nächsten Wochen für euch.
Vielleicht gibt es Ende Mai schon neue Trainer bei Real
und Barca. Stimmt, also, ja, logisch, kann ja alles passieren. Also von daher, es wird nicht langweilig, auch wenn La Liga in einer Woche rum ist.
Ja.
In dem Sinne.
Winke, winke. Genau. Dann auf zum letzten Spieltag. Atletico kurz vor der Meisterschaft. Mal gucken, wer noch absteigt. Valladolid, Elche oder Huesca. 2 von den 3. Wer sich letztendlich die Europa League Tickets sichert. Noch vieles ist offen. Wir freuen uns auf den letzten Spieltag. Das war erstmal unsere 88. Folge. Ihr hört von uns.
Bis dann. Ciao, ciao.